Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir reden hier gleich über ein Buch, bei dem steht im Vorwort so ein bisschen wie eine Warnung: Auf den folgenden Seiten wird viel geprügelt, getreten und geschossen. Und zwar von Frauen. Die Autorin Andrea Böhm hat dieses Buch geschrieben über Frauen, die zurückschlagen, und auch über Männer, die Frauen beim Zurückschlagen unterstützen. Und gleich rede ich hier mit Andrea Böhm über ihr Sachbuch übers Zurückprügeln, Treten und Schießen. Der Anstoß zu diesem Buch war der Fußtritt einer Frau in den Unterleib eines Mannes. So steigt die Autorin Andrea Böhm ein in ihr Buch Fighting Like a Woman, die Geschichte der Frauen, die zurückschlagen. Andrea Böhm ist eine vielfach ausgezeichnete Journalistin. Sie war Korrespondentin in den USA und im Nahen Osten. Sie hat Bücher geschrieben, unter anderem über ihre vielen Reisen durch afrikanische Länder. Und ihr neues Buch, dieses Sachbuch, ist auch eine Reise einmal durch die Zeit und auch rund um die Welt zu Frauen, die eben zurückschlagen. Und Andrea Böhm ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen.
Hallo.
Erzählen Sie uns doch bitte von der Frau, die eben den Anschluss zu Ihrem Buch gegeben hat, die mit dem Fußtritt in den Unterleib eines Mannes. Wer ist das?
Sie heißt Malik Alawiyeh. Ich habe sie leider selber nie kennengelernt. Ich war längere Zeit in Beirut stationiert als Korrespondentin. Das passierte nach meiner Zeit. Das passierte während Massenprotesten gegen Korruption, die leider immer wieder nötig sind in diesem Land. Und da gab es eine Szene, die ist von vielen auf Video aufgezeichnet worden, dass ein Minister mit seinem Konvoi da offensichtlich in die Menschenmenge reingefahren ist. Ein Leibwächter steigt aus, schießt mit seiner Kalaschnikow in die Luft. Und dann kommt aus der Menschenmenge diese relativ kleine Frau wirklich herausgesprungen und führt einen, wenn man Kampfsport kennt, einen formvollendeten Kick aus. Und dieses Bild hat eine, ja, ist irgendwie selbstständig geworden, auch außerhalb dieses Kontextes hat mich das ungemein fasziniert, weil es alles auf den Kopf stellt, was wir über uns unter dem Gewaltverhältnis zwischen Männern und Frauen vorstellen.
Mhm. Sie haben auch ein Bild dieser Frau, dieses Kicks, über ihren Schreibtisch gehängt, ne, bei der Arbeit an dem Buch.
Ja, ja, das wurde dann, das ging richtig viral, das wurde dann verfremdet, erschienen in Form von Graffitis auf Wänden, und das habe ich dann, ja, das war in der Tat dann eine Begleiterin meines Schreibprozesses.
Also Sie erzählen solche Geschichten wie eben die Geschichte der Kick Queen von Beirut, erzählen andere Geschichten von Frauen, die zurückschlagen, bauen das immer wieder ein, aber in größere Zusammenhänge. Also es ist keine reine Fallsammlung von kämpfenden Frauen, sondern ja eigentlich eine Geschichte weiblichen Widerstands mit dem Fokus eben auf dem Körperlichen. Und es geht um körperliche Aggressivität ja auch. Warum ist dieses Thema bei Frauen eben ein so entscheidendes für Sie?
Weil es nach wie vor, oder weil wir nach wie vor, glaube ich, in dem Glauben festsitzen oder uns, ja, festgehangen sind sozusagen, dass bei allen Fortschritten, die Frauenbewegungen, feministische Aktivistinnen erreicht haben, eines unabänderlich ist: Männer sind körperlich überlegen, sie sind aggressiver, Frauen sind körperlich unterlegen, sie sind von Natur aus passiver. Und wenn man sich da mal in die Geschichte einarbeitet, pardon, nicht nur von diesem einen Fall in Beirut, dann ist mir zu meiner Überraschung aufgefallen, dass es erstaunlich viele Epochen in verschiedensten Kulturen und Zeiten gibt, in denen es Frauen durchaus zugestanden wurde, körperlich aggressiv aufzutreten. Nicht immer unbedingt, dass das als gut zu bewerten wäre. Das war oft auch sehr ambivalent. Und mich hat dann einfach interessiert, unter welchen Umständen wurde das gutiert, zum Teil sogar bejubelt, und warum wurde es dann wieder verdrängt, verleugnet und mehr oder weniger die Frauen auch daran gehindert, sich in dieser Weise auszuleben. Und dann hat es natürlich ganz klar, wenn wir uns mit dem ganzen Komplex geschlechtsspezifischer Gewalt befassen, ist das natürlich nach wie vor auch ein höchst, würde man sagen, spannendes Thema, sich anzugucken, wie sich in der Frauenbewegung tatsächlich auch sowas wie ein, ich würde es mal nennen, physischer Feminismus entwickelt hat.
Und jetzt ist ja körperliche Aggressivität bei Männern, wird ja zu Recht natürlich oft als Problem angesehen. Ist jetzt körperliche Aggressivität bei Frauen für Sie immer was Positives?
Nee, überhaupt nicht. Es wird bei Männern ja auch nicht unbedingt als Problem angesehen. Wenn wir uns gerade jetzt so die politischen Diskurse angucken, was da so alles auf rechtspopulistischen oder rechten Kanälen so auf uns zuschwimmt, dann wird ja sehr stark betont, der Mann ist von Natur aus aggressiver, er muss das auch sein, sonst hätte es gewissermaßen unsere Zivilisation gar nicht gegeben. Er muss die Frau verteidigen, er muss der Herr im Hause sein und dafür auch sozusagen garantieren, dass die Frau und die Kinder geschützt werden. Also Männern wird Aggressivität erstmal als was Positives zugestanden.
Und in dann solchen rechten Diskursen.
Genau, und dann gibt es die Grenzverletzer, die dann natürlich, das wird dann skandalisiert oder auch durch die Strafjustiz sozusagen in Anführungsstrichen wieder eingefangen. Und Frauen wird das in der Tat sehr viel weniger zugestanden, eigentlich erst dann, wenn es um Szenarien geht wie ihre Kinder werden angegriffen, dann wird von Müttern eigentlich erwartet, dass sie eine Aggressivität an den Tag legen, um ihre Kinder zu verteidigen, die man ihnen, wenn es um sie selber geht, nicht zugestehen würde. Die sie sich auch oft selber nicht zugestehen. Das ist auch ein sehr wichtiges Problem.
Lassen Sie uns mal auf ein Beispiel schauen, das älteste in Ihrem Buch. Also Sie haben sehr viele, haben Sie schon gesagt, kämpfende, körperlich kämpfende Frauen gefunden, eben auch tief in der Vergangenheit. Eine davon ist Elizabeth Wilkinson, die ist in London im frühen 18. Jahrhundert, also das ist jetzt so 300 Jahre her, in den Boxring gestiegen. Was waren das für Kämpfe, die sie da ausgetragen hat?
Ja, Boxring gab es damals noch nicht. Das waren sogenannte Bärengärten, wo ursprünglich angebundene, gefesselte, fixierte Bären dann von Hunden traktiert werden konnten. Also das war ein sehr, sehr wüstes Spektakel, wahrscheinlich auch unter sehr, sehr massivem Konsum von Alkohol für das Publikum. Und da wurden dann irgendwann aber auch Kampfduelle eingeführt. Das Boxen in dem Sinne gab es damals noch nicht. Man hat keine Handschuhe benutzt, man hat zum Teil aber zum Beispiel Hieb- und Stichwaffen benutzt.
Oh.
Und in der Tat ist zu meiner Überraschung es dort durchaus als normal angesehen worden, dass Frauen da ebenfalls kämpfen. Zum Teil sogar, wie ich es nenne, im gemischten Doppel, also mit ihrem männlichen Partner gegen ein anderes Paar. Und das durchaus unter dem großen Beifall der Öffentlichkeit, auch damals schon der ersten der Zeitungen. Also Elizabeth Wilkinson wurde als Heldin Britannias gefeiert, als europäische Meisterin, was sie natürlich in dem Sinne nicht war, weil es keine Meisterschaften gab. Aber jedenfalls waren Frauen durchaus Teil dieses Spektakels und es war in keinster Weise, wurde es als anstößig empfunden.
Sie haben sich ja auch angeschaut, welche Dynamiken es in Gesellschaften gibt, die solche Rollen von Frauen eben auch als körperliche Kämpferin eher ein Vorteil dafür sind oder ein Nachteil dafür sind. Also wann sowas möglich wird, dass Frauen solche Bühnen bekommen, wie hängt das zusammen?
Also man kann oder ich kann da auch nur gepflegt spekulieren, weil es geschichtlich einfach auch bislang noch sehr, sehr dürftig erforscht ist. Es gibt schriftliche Zeugnisse, es gibt Zeitungsartikel aus dieser Zeit, die beschreiben, wie sie gekämpft hat. Und ich würde mal annehmen, dass es einfach sehr viel mit der extrem dynamischen Entwicklung von London als damaliger Megacity, kann man sagen, mit enormen sozialen und kulturellen Umbrüchen zu tun hat, wo es tatsächlich für Frauen dann auch diese Freiräume gab, auch in Berufe vorzudringen, Handwerksberufe, die eigentlich Männern vorbehalten waren. Und gekippt ist das Ganze dann gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Und da finde ich, ist doch eine interessante Parallele auch zu heutigen Verhältnissen zu sehen. Ich glaube, dass in dem Moment, wo Gesellschaften oder in diesem Fall war es ja auch ein richtiges Imperium, das britische Imperium, so erste Schläge und Niederlagen einsteckt, wie eben in diesem Fall damals der Verlust der amerikanischen Kolonien, dann ist es auffällig, auch in anderen Beispielen, dass dann so eine nationale Debatte anfängt. Sind wir zu weich geworden? Sind wir zu weiblich geworden? Sind die Männer nicht mehr richtig männlich? Und interessanterweise ist genau in dieser Phase dann tatsächlich aus diesen Bärengärten so etwas wie der etwas reguliertere Boxsport geworden, der dann allerdings eben ausschließlich von Männern betrieben werden sollte. Frauen waren erwünscht, aber nur noch als Zuschauerinnen, als Bewunderinnen einer neuen britischen Männlichkeit.
Sie wandern in Ihrem Buch eben durch die Geschichte, durch die Gegenwart zu verschiedenen Schauplätzen. Und was Sie immer wieder einbauen, ist auch Ihre eigene Geschichte als körperliche Kämpferin. Sie erzählen, dass Sie sich schon als Kind eigene Boxhandschuhe gewünscht haben. Ihre Mutter hat das damals strikt abgelehnt. Wann haben Sie denn angefangen mit dem Kämpfen?
Naja, ich habe relativ früh angefangen. Also ich bin aufgewachsen als das, was man, glaube ich, altmodisch einen Wildfang nennt oder neudeutsch einen Tomboy. Ich wollte damals als kleines Mädchen schon Junge sein. Ich habe mich dann auch immer mit Jungs angelegt. Ich wollte Fußball spielen und ich wollte dann irgendwann tatsächlich boxen. Das war meiner Mutter dann ein bisschen zu viel. Die war dann der Meinung, ich sollte zum Ausgleich lieber ins Ballett gehen. Da haben wir uns dann ein bisschen gestritten. Und dann ein paar Jahre später als Kompromiss habe ich als Kind noch oder Jugendliche angefangen, Judo zu machen. Dann gab es eine längere Pause und so richtig in den Kampfsport eingestiegen bin ich eigentlich erst wieder mit Anfang 30 in den USA. Da habe ich dann mit Taekwondo angefangen. Das ist eine koreanische Kampfsportart, die viele inzwischen auch kennen, weil sie eben auch olympisch ist. Und ja, habe das sehr lange und stetig gemacht und bin heute umgestiegen auf einen philippinischen Stil, der sich Kali nennt. Manche kennen das unter Eskrima oder Modern Arnis.
Und was für eine Rolle spielt das für Ihr Selbstverständnis, dass Sie eben auch diese lange Geschichte des Kampfsportes haben?
Es spielt eine große Rolle natürlich, weil ich selber über diese Art, mich physisch ausdrücken zu können und vielleicht auch mehr physisches Selbstbewusstsein in die Welt bringen zu können, wenn ich mich bewege, dass ich nachdem natürlich auch bei den Recherchen für dieses Buch gesucht habe und selber auch versucht habe herauszufinden, wo sind aber trotzdem noch Grenzen, die mir sozusagen trotz alledem noch als Mädchen eingebläut worden sind und die auch so vielen anderen Frauen noch in ihrer Kindheit eingebläut worden sind. Mach dich nicht so breit, geh nicht so breitbeinig, sei nicht so laut, provoziere ihn nicht. Was machst du denn abends noch auf der Straße? Also all diese kleinen, wie soll man sagen, Nadelstiche einer Sozialisation, die eben bis heute dazu führen, und ich glaube, durch den Einfluss sozialer Medien ist das wieder sehr viel massiver geworden, dass Frauen sich gerade in öffentlichen Räumen einfach auch physisch sehr stark einschränken.
Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch auch, dass in den vergangenen Jahrzehnten ein globales Netz von Initiativen entstanden sei, Initiativen, die Mädchen und Frauen das Kämpfen beibringen. Unter anderem erzählen Sie da in diesem Zusammenhang von einem Projekt in Kenia. Vielleicht können Sie uns das noch kurz vorstellen. Wie wird da das Kämpfen gelehrt?
Projekt in Kenia heißt Ujamaa Afrika. Das ist eine kenianische NGO, die mit Hilfe von Aktivistinnen aus den USA gegründet worden ist, schon vor, ich glaube, weit über 10 Jahren, die angefangen haben, sich zu engagieren gegen geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen, vor allen Dingen in den sogenannten Slums von Nairobi, wo das wirklich ein immens dramatisches Problem ist. Die bringen den Mädchen und interessanterweise auch den Jungen, darauf muss man gleich noch kommen, nicht das Kämpfen bei, also kein Taekwondo, Karate oder sowas, sondern die haben tatsächlich etwas übernommen, was sich weltweit so unter dem Namen Selbstbehauptung, Selbstverteidigungstraining ausgebreitet hat. Körpersprache. Wie reagiere ich, wenn ich mich bedroht fühle? Kann ich Grenzen setzen? Kann ich überhaupt laut werden und klar sagen, nein, das will ich nicht, was vielen Frauen unheimlich schwer fällt, weiß ich selber aus Trainings. Dann tatsächlich, wo kann ich Hilfe suchen und notfalls tatsächlich dann auch, wie könnte ich mich physisch verteidigen, um mich in diesem Fall zu schützen. Und das Interessante an diesem kenianischen Projekt aber, das ist in der Tat, dass es eben nicht nur sich mit den Mädchen beschäftigt, sondern das auch eigene Curricula für Jungen angeboten hat. Wo habe ich selbst Gewalt erfahren? Was heißt es denn heute für mich, ein Mann zu sein? Ist männliche Gewalt gegen Frauen wirklich männlich oder kann man das auch anders diskutieren? Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend.
Sie erzählen ja auch von Männern, die Frauen dabei unterstützen, Kämpferinnen zu werden, auch körperliche Kämpferinnen zu werden. In Ihrem Buch Fighting Like a Woman, die Geschichte der Frauen, die zurückschlagen. Das Buch von Andrea Böhm ist im Rowohlt Verlag erschienen mit 270 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Wenn sich 5 Rilke-Spezialisten treffen und über den weltweit bekanntesten deutschen Dichter sprechen, ob die sich einig sind oder ob sie ins Streiten kommen über Rainer Maria Rilke? Über sein Verhältnis zu Frauen könnten sie zum Beispiel streiten oder über sein Avantgarde-Bewusstsein oder auch über sein Verhältnis zum Faschismus. Gestern Abend gab es in Marbach solch ein Rilke-Spitzentreffen von 5 Menschen, die neue Bücher über den Dichter geschrieben haben. Zu Rilkes 150. Geburtstag wurde im Dezember eine große Ausstellung im Deutschen Literaturarchiv Marbach über Rilke eröffnet. Christian Gampert hat gestern für uns beobachtet, wie einig oder uneinig sich die 5 waren.
Wenn 5 Rilke-Spezialisten auf einem Podium zusammentreffen, werden natürlich Ansichten wiederholt, die sich schon in den Büchern der Diskutanten finden. Es gab in Marbach aber auch eine Kontroverse, die sich vor allem an den Thesen des Schweizer Autors Hans-Peter Kunisch entzündete. Der hatte Rilke aufgrund von Briefen an die Mailänder Fürstin Aurelia Gallerati Scotti Sympathien für den italienischen Faschismus unterstellt und wiederholte das natürlich, was einige Panel-Teilnehmer zu milden Gegenreden und Kontextualisierungen veranlasste. Eigentlich sollte es um die vielen Leben des Rainer Maria Rilke gehen. Es ging dann aber in der Hauptsache um Rilke als Mystiker, seine seltsame Russland-Begeisterung, seinen moralischen Impetus und seine Frauen. Und bedauerlicherweise ging es erst gegen Ende um die sprachlichen Mittel, die die Sogwirkung von Rilkes Lyrik erst herstellen. Am konkretesten wurde der Basler Germanist Manfred Koch, der ein fulminantes Buch über Rilke als Dichter der Angst vorgelegt hat und die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge als Schlüsselwerk empfahl. Auch er habe Rilke zunächst für süßlich gehalten, sei aber durch diesen desillusionierenden Großstadtroman eines Besseren belehrt worden. Die von Kunisch angeführten Briefe möge man im historischen Kontext betrachten, es gebe keine einzige öffentliche Äußerung von Rilke zur Politik. Rilke habe sein Heil im Durcharbeiten des Schmerzes gesucht, in einer ästhetischen Durchdringung von Lebensangst in einer bedrohlichen Moderne, gerade im Malte-Roman.
Ich habe dann, als ich den Roman das erste Mal gelesen habe, gleichzeitig die Briefe aus Paris von 1903 an Lou Andrea Salome gelesen. Und da fällt eben dieses zentrale Wort von Rilke, dass er sagt, im Zustand eigentlich allergrößter Verzweiflung, das Ziel meiner Kunst wäre, Doppelpunkt, Dinge machen aus Angst.
Auch der Kritiker Rüdiger Schaper vom Tagesspiegel verwies auf die Situation von 1926, in der der Faschismus noch nicht wirklich greifbar gewesen sei. Rilke habe zunächst mit der Münchner Räterepublik sympathisiert, nach Versailles aber um den Frieden gefürchtet, während die italienischen Futuristen tatsächlich dem Faschismus zugeneigt waren. Problematisch fand Schaper dagegen Rilkes Russland-Romantisierung, es gebe in Deutschland eine lange Tradition der Verkennung russischer Politik. Sandra Richter, die Leiterin des Deutschen Literaturarchivs, sah Rilkes Briefe wie alle anderen Diskutanten als Teil des Werks und verwies auf seine Frauenbeziehungen, die ihm enorm geholfen hätten. Nicht nur die zahlreichen Mäzenatinnen, sondern auch seine Ehefrau, die Bildhauerin Clara Westhoff, die aber unter der Beziehung litt.
Sie hat sich dann offenbar wieder stabilisiert. Sie hat auch tatsächlich als eine Art Lektorin für Rilke gearbeitet, wie sich an einem Brief zeigen lässt. Davon hätten wir natürlich gerne mehr, aber wir haben da noch nicht alle Dokumente, nämlich zum Beispiel nicht die Briefe von Clara Westhoff.
Nach wachsender Entfremdung ab 1910 trennte sich Westhoff unter dem Einfluss einer Psychoanalyse. Allerdings sah Rilke wohl, dass die Trennung notwendig sei. Er müsse ihr ausgetrieben werden, zitierte Koch. Koch sah in den ständig klagenden Rilke-Briefen auch weniger Selbstinszenierung als vielmehr authentisches Leiden. In der von der Kulturjournalistin Silke Arning moderierten Debatte kam viel Grundlegendes zur Sprache, manches wurde nur gestreift. Während der Autor Gunnar Decker Rilkes forcierten Kunstwillen in den Duineser Elegien beschrieb, der immer unter der Frage der Transzendenz stehe, gingen Schaper und Koch konkreter auf Rilkes dichterische Mittel ein. Schaper sah eine enorme Beeinflussung Rilkes durch Tanz, Körperlichkeit und bildende Kunst, vor allem in der Pariser Zeit und durch Rodin. Koch beschrieb Rilkes Grundangst, sich zu verlieren, die sich in seinem Verhältnis zur Musik ausdrücke. Denn Rilke, das Rhythmusgenie, sei eigentlich unmusikalisch gewesen. Musik war für ihn nicht auszuhalten, weil seine Lyrik eben selbst Musik gewesen sei. Deshalb habe sich Rilke auch immer gegen Vertonungen seiner Gedichte gewehrt. Kunst tritt Anfang des 20. Jahrhunderts an die Stelle von Religion und Rilke war sicher einer der Protagonisten der Kunstreligion, aber eben auch ein guter Netzwerker. Durch den Erwerb des Gernsbacher Archivs, sagte Sandra Richter, könne manches Detail noch geklärt werden. Die erste und die letzte der Duineser Elegien fänden sich im gleichen Notizbuch. Wer das wohl gemacht habe? Rilke und das Tier, Rilke der Gärtner, es gebe Themen zuhauf.
Diskussion über Rilke gestern Abend im Literaturarchiv Marbach, wie Sie gehört haben, mit einigen kontroversen Momenten, vor allem beim Thema Rilke und der Faschismus.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es soll eine Zeit gegeben haben, in der West-Berlin die Welthauptstadt der Kneipen war. Und von dieser Zeit erzählt der Autor Marcel Nobis in seinem Buch Echt progressiv bis voll krass, die unkonventionelle Kneipenkultur West-Berlins 1968 bis 1989. Thomas Groß hat dieses Buch für uns gelesen und ist jetzt hier bei uns. An Sie willkommen, hallo. Helfen Sie uns mal erstmal auf die Sprünge. Warum könnte das für uns denn heute interessant sein, uns diese Kneipenkultur der Vergangenheit anzuschauen?
Ja, man könnte also mit einer kleinen Warnung vielleicht anfangen, umgekehrt. Wer jetzt gerade beschlossen hat, sich 2026 endlich von allen schlechten Angewohnheiten zu verabschieden, sollte lieber das Buch vermeiden. Es ist nämlich so farbig geschrieben und so schön erzählt, dass man in Versuchung gerät, auf der Stelle einen drauf zu machen, wie man damals in einer heute leicht antiquiert wirkenden Sprache so schön sagt. Aber zur Frage. Ja, also wie gesagt, Welthauptstadt der Kneipen, natürlich aufgrund der fehlenden Sperrstunde und auch der billigen Mieten damals. Und das ist doch aktuell, weil Berlin ist doch die Stadt des Nachtlebens. Das gehörte immer schon zu Berlins Softpower und damals war es eben die Kneipe.
Und dann, wie erzählt Marcel Nobis? Sie haben schon gesagt, dass er da quasi ansteckend erzählt von dieser Zeit und dieser Kneipenkultur. Wie macht er das?
Also einerseits enzyklopädisch, sage und schreibe fast 100 Kneipen werden da aufgelistet, wobei der Begriff Kneipe weit zu verstehen ist. Da gehören also so gesittete Trinkstätten oder eher Cafés wie das Café Hardenberg in der Nähe vom Bahnhof zu oder auch das alte, mittlerweile geschlossene Einstein dazu. Aber eben auch Lokale mit so sprechenden Namen wie Delirium, Ex und Pop oder noch drastischer Tremens, wobei jetzt jedes Lokal samt Adresse, ästhetischer Ausrichtung und auch Bestandsdauer vermerkt ist. Und das ist schon eine ganz tolle Recherchearbeit. Aber der Herr Nobis, der war früher selbst mal passionierter Kneipengänger und er verlässt sich nicht nur auf die Aktenlage, er hat auch die Erinnerungen alter mit um den Tresen herumsteher, so muss man es formulieren. Auf die hat er auch zurückgegriffen und die haben dann, sofern gesundheitlich noch in der Lage dazu, so manche Begebenheit da zum Gesamtbild beigetragen. Und insofern ist das Buch eine Art kollektiver Erinnerungsarbeit, da spricht der Tresen immer mit.
Und können Sie uns da mal ein konkreteres Beispiel geben, mal mitnehmen für einen Moment an so einen Westberliner Tresen?
Ja, also da erfährt man interessante Details, wie zum Beispiel, dass es im Slumberland, einem beliebten Lokal am Winterfeldplatz, tatsächlich mal sowas wie eine Mitfeierzentrale gegeben hat. Da konnte man nachmittags reingehen, hat dann erfahren, wo abends was los ist. Oder dass es mal eine Initiative gab, den Goldenen Hahn am Heinrichplatz, heute Rio-Reiser-Platz, ins UNESCO-Weltkulturerbe aufzunehmen. Aber es sind nicht so spektakuläre Geschichten, um die es da geht. Es ist mehr die Kneipe als ein Stück praktizierter Alltagskultur, in der die bürgerliche Existenz dann draußen bleibt und man nur noch unter seinem Spitznamen bekannt ist, also Socken-Paul, Porno-Uwe, Taxi-Elke und so weiter. Ich wäre vielleicht Text-Tom gewesen oder so. Im Zeitalter der Achtsamkeit und der Selbstoptimierung wirkt das Ganze so ein bisschen wie ein Ausflug in die vergessene Welt der Tabakschwaden, des Bierdunstes und ja, der Jugendverschwendung, kann man sagen. Und statt protestantischem Verzicht galt da der alte Tucholsky-Satz, wer nicht betrunken war, wurde nicht für voll genommen.
Was Sie gerade sagen, dieser Raum der Freiheit auch, also West-Berlin wird ja oft beschrieben, gerade in der Künstlerszene, als Raum, in dem eben das Geld noch nicht regiert hat, sondern man mit wenig Geld ein Leben führen konnte, insofern genau. Frei von kapitalistischen Zwängen. Und es war ja auch ein Raum, in dem sich sozusagen homosexuelles Leben für westdeutsche Verhältnisse sehr frei entfalten konnte. Also ganz genau. Die Kneipe, das ist auch eine Erinnerung an so einen Raum der Freiheit, das Buch, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist auch die Theorie dahinter. Also es ist kein ausgesprochen theoretisches Buch, das muss man schon dazu sagen. Aber es gibt schon einige Kapitel, in denen er auch so eine Art Soziologie der Kneipe entwirft, der Herr Nobis. Und da geht es dann tatsächlich um die größeren Zusammenhänge, also etwa dass 68 eben auch auf die Kneipenkultur eingewirkt hat und eben da in der Kneipe die diversen Liberalisierungen der Gesellschaft dann auch durchgeschlagen haben. Insofern war jetzt die Kneipe ja eine Art Soziallabor mit Experimentalcharakter, kann man sagen. Mhm. Also wie schon gesagt, also im anderen Ufer einer beliebten Kneipe gibt's heute noch, heißt glaube ich Neues Ufer jetzt, da fand schwules Ausgehen erstmals nicht mehr hinter verschlossenen Türen statt, sondern ja hinter einer offenen, einladenden Fensterscheibe, wo auch Heterosexuelle eingeladen waren, da reinzukommen. Aber auch wer jetzt da gar nichts für abweichende Lebensformen übrig hatte, der konnte immer noch auf seine Kosten kommen, etwa indem er von dem sexuell befreiten Atmosphäre profitiert hat. Mhm. Ja.
Und letzte Frage noch kurz. Jetzt gibt es ja schon einen Roman von dem Musiker und Schriftsteller Sven Regner, Herr Lehmann, der auch die Kreuzberger Kneipenlandschaft der 80er Jahre erzählt hat. Gibt es da viele Überschneidungen zu diesem Buch von Marcel Nobis?
Es ist die gleiche Atmosphäre, aber das ist eben eine ganz andere Art von Buch. Man könnte sagen, es ist die Dokumentation zum Buch, ja. Und die Figuren sind auch nicht ganz so pittoresk beschrieben. Es wird dann auch eben ja eine Kehrseite angedeutet, was aus denen alles geworden ist. Ja, es kommt auch ein bisschen drin vor. Ja, zum Beispiel der Günther Bruno Fuchs, beliebter Bohemian, heute nicht mehr so bekannt. Ja, der ist dann an seiner Trunksucht leider verstorben.
Der Dichter Günther Bruno Fuchs.
Der Dichter Günther Bruno Fuchs. Ein Malerpoet, genauer gesagt.
Von ihm unter anderem wird erzählt in dem Buch Echt progressiv bis voll krass, die unkonventionelle Kneipenkultur West-Berlin 1968 bis 89. Das Buch von Marcel Nobis ist im Verlag Akademie der Abenteuer erschienen mit 390 Seiten. 29 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Rezensenten Thomas Groß.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Was wesentlich für mich ist, ich muss verstehen.
Studienjahre bei Heidegger und Jaspers, das Berlin der 20er, das Paris der 30er Jahre.
Du bist ein Jude! Jude!
Fluchten und Freundschaften, das New York der 50er und 60er Jahre. Hannah Arendt will den Dingen auf den Grund kommen. Ein Denken ohne Geländer, auch wenn es wehtut. Der Cartoonist und Autor Ken Krimstein ist ein Kenner dieser Materie und hat der Biografie der berühmten Denkerin eine Graphic Novel gewidmet, Die drei Leben der Hannah Arendt. Theresa Thomasberger bringt sie heute Abend in Berlin auf die Bühne.
Ohne dass man uns sagte, wir seien unerfüllt. Dies hätte nie geschehen.
Die drei Leben der Hannah Arendt. Nach der Graphic Novel von Ken Krimstein. Heute Abend in einer Theaterfassung unter der Regie von Theresa Thomasberger um 20 Uhr in der Kammer des Deutschen Theaters in Berlin. Weitere Aufführungen am 11. und 20. Februar.
Also wie gesagt, das ist aus meiner Herkunft heraus geschrieben. Ich bin im Sauerland aufgewachsen, in einer Arbeiterfamilie mit einem Suchtthema, aber das sind geformte Figuren. Das ist nicht meine Familie, das ist nicht mein Vater. Trotzdem war am Ende klar, wem dieses Buch widmen über einen Vater, wenn nicht meinem.
Motte, so wird die Ich-Erzählerin von ihrem Vater genannt. Der Vater ist Arbeiter, Spieler und Trinker. Und das mit dem Alkohol, so die Mutter, war eigentlich bei allen Männern in der Familie so. Auch Motte trinkt mehr, als ihr gut tut. Schon als Kind hat sie beim Schützenfest Kellnerin gespielt und die Reste getrunken. Als bei ihrem Vater Krebs im Endstadium diagnostiziert wird, sucht Motte nach einem Weg, sich zu verabschieden. Vom Vater und vom Alkohol. Heute Abend liest Lena Schette aus ihrem Roman Das Schwarz an den Händen meines Vaters in Gelsenkirchen.
Als wir nach Hause fahren, krieche ich an einer Ampel über die Handbremse hinweg zu ihm hinüber und umarme ihn. Ich schlurze eine Rotphase lang, kann ich erklären, warum. Bei Grün fahren wir nach Hause, schrubben uns nebeneinander im Bad die Hände sauber und ziehen die dreckigen Hosen von unseren müden Knien.
Das Schwarz an den Händen meines Vaters. Autorin Lena Schette liest heute um 19 Uhr im Spotlight in Gelsenkirchen. Danach in Aachen, Stein am Rhein und in Schwerin. Ein junger Soldat namens Isaac will daran glauben, dass er Zuneigung, gar Liebe empfindet für Edith. Seit er sich für die Unachtsamkeit entschuldigt hat, mit der er die querschnittsgelähmte Frau bei ihrer ersten Begegnung behandelte, ist er auch ein willkommener Gast auf dem Anwesen ihrer Familie. Und Edith imponiert ihm. Selbstbewusst stellt sie Regeln auf, wie mit ihr umzugehen ist und fordert seine Empfindsamkeit heraus.
Du entschuldigst dich jetzt bei ihr. Jetzt sofort, entschuldige dich bei ihr. Los jetzt!
Was als Geste des Mitgefühls beginnt, wird zur gefährlichen Versuchung, sich als Retter zu fühlen. Im neuen Kinofilm Ungeduld des Herzens, nach dem Roman von Stefan Zweig, verlegt Regisseur Lauro Kress Zweigs zeitlose Geschichte von Mitleid und moralischer Überforderung in die Gegenwart.
Spinnst du? Mach es weg! Ich wusste das nicht!
Ungeduld des Herzens, ein intensives Psychodrama über die Sehnsucht nach Nähe und die Grenzen von Empathie. Die freie Adaption des gleichnamigen Romans von Stefan Zweig ist jetzt in den Kinos.
Sie will dich nicht mehr sehen, Lisa.
Straßenkritik.
Ich bin Shirley Wick, ich wohne in Karlsruhe, bin 31 Jahre alt, habe Schulmusik studiert und promoviere jetzt in der Musikwissenschaft. Und jetzt bin ich gerade in Freiburg. Das Buch, das ich gerade lese, das heißt Imago von Octavia Butler. Ein Fantasy-Roman, in dem es darum geht, dass die Welt gerade noch bewohnbar ist, aber von einer außerirdischen Spezies übernommen wurde, die sich mit den Menschen fusionieren und fortpflanzen möchte. Und es gibt eine Art von Wesen, die darauf programmiert sind, Leben gesund zu erhalten, gesund zu machen und die es als ein Gendefekt ansehen, dass Menschen sterben und Menschen sich dann teilweise ihres freien Willens beraubt fühlen. Wahnsinnig spannend, weil es ist aus Sicht dieser außerirdischen Wesen erzählt, die über sich selbst sagen, dass sie nicht lügen können, dass sie wollen, dass Leben immer weiterlebt, dass Leben gesund ist, und dann kommen erst nach und nach auch Menschen vor und dann erst die Frage aufkommt, wie viel Manipulation geht damit einher? Ist da vielleicht trotzdem Gewalt im Spiel, auch wenn es keine physische Gewalt ist? Es gibt eben die Aushandlungen von Zukunft, freier Wille, was es in die Erde unbewohnbar wird. Es liest sich eigentlich aktueller als vieles, was ich sonst so im Buchregal gerade finde.
Charlie Wick liest in Freiburg im Breisgau Imago, den Roman von Octavia Butler. Die englische Ausgabe ist zum Beispiel bei Headline in London erschienen. Es gibt eine deutsche Ausgabe, 1991 bei Heine rausgekommen. Die gibt es nur noch antiquarisch. Das Taschenbuch kostet da so ungefähr 9,90 Euro.